Welchen Wert geben wir schwarzem Leben? Mein Bruder ist 2 und seit seiner Geburt habe ich Angst um ihn, weil er schwarz ist. Er ist schwarz und ich weiß, was es bedeutet, diese Lebensrealität zu erfahren. Die Frage, welchen Wert schwarzes Leben besitzt und welchen wir ihm geben, hat sich für mich daher in den letzten Jahren mehrfach gestellt. Sie hat sich nicht immer in genau dieser Wortkonstellation gezeigt, aber war präsent. Nach dem Lesen von Zeitungsartikeln für Geflüchtete, die in Libyen gefoltert werden, und der EU, die Wissen zusieht. Als ich am Clifton Beach in Kapstadt saß und der Großteil der Menschen weiß war. In Gesprächen mit meinem Vater, der Afrika verteufelt, weil er Europas Lügen über faule schwarze Menschen glaubt. Und in Gesprächen mit Freunden, die nicht die Problematik erkennen von weißen Menschen mit Dreadlocks. Also nochmal. Welchen Wert geben wir schwarzem Leben? Diese Frage möchten wir in den nächsten Stunden aus 3 verschiedenen Dimensionen betrachten. Europa, Deutschland und Tübingen und diese in Verbindung setzen. Es geht darum, den Wert zu klären, den schwarzes Leben in diesen Dimensionen besitzt und die Zusammenhänge zwischen den globalen diskriminierenden und rassistischen Strukturen sowie der Bedeutung des Schwarzseins in Tübingen und Deutschland herzustellen. Aber was bedeutet Schwarzsein? In dieser Veranstaltung und auch im Sinne von Black Visions and Voices betrachten wir den Begriff Schwarz sowie die Bezeichnung Weiß als sozialpolitische Kategorie und nicht als Beschreibung von Hautfarben. Vielmehr bezeichnen die Begriffe eine Lebensrealität, die sich aus der Bewertung der Hautfarbe durch die Gesellschaft und den Staat ergibt. Der selbstgewählte Begriff Schwarz bezeichnet dabei Personen und Personengruppen, die einen Bezug zu Afrika besitzen und Rassismus erfahren. Der Begriff Weiß steht dem gegenüber und soll die Sichtbarkeit der privilegierten Position von Weißen in Bezug auf Rassismuserfahrungen hervorheben. Und hier sind wir schon beim nächsten Punkt. Es geht bei solchen politischen Debatten nur begrenzt um das Individuum selbst. Vielmehr passiert eine Analyse des Systems, das unser Leben beeinflusst und durch die Handlungen des Individuums reproduziert oder aufgebrochen werden können. Aber kommen wir zurück zu unserer Fragestellung. Welchen Wert geben wir schwarzem Leben? Ein schwarzes Leben bedeutet ein Leben im Kampf um die Anerkennung der eigenen Menschlichkeit, die Rechtfertigung seiner Präsenz und der Selbstbestimmung. Das ist in Europa so, das ist in Deutschland so und es ist bei uns so, hier in Tübingen. Es ist ein Kampf, der nicht für alle Leute sichtbar ist und teilweise vom betroffenen Individuum nicht erfasst wird, aber es bleibt dabei. Wir leben in einem System, das sich gegen uns richtet, in politischer, sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht. Was wir brauchen, ist kein Mitleid, sondern Solidarität. Was wir brauchen, sind keine Weißen, die vor lauter Schuld beim Erkennen ihrer eigenen Privilegien an ihren Schuldgefühlen zerbrechen. Was wir brauchen, sind keine weißen Retter. Was wir brauchen, sind Menschen, die sich engagieren, die sich mobilisieren, die Ungleichheiten erkennen, das System in Frage stellen, ihre eigene Position in Frage stellen und mit uns stehen, nicht gegen uns. Erwarten könnte von uns dabei nicht viel, denn das Einzige, was ihr zeigt, ist Menschlichkeit. Und das gegenüber allen Menschen. Vielleicht erscheint es Ihnen auf den ersten Blick nicht so, aber ich finde nicht, dass dies ein Grund ist, in großen Dank zu verfallen. Wir brauchen ein neues Verständnis vom Menschsein. Ein Menschsein, das sich in dem Widerstand gegen ein rassistisches und diskriminierendes System ausdrückt, in dem schwarzes Leben einen Wert besitzt, der sich im Kampf für Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit widerspiegelt. Was wir brauchen, ist ein Raum, der Gespräche über solche Themen zulässt. Ein Ort, an dem wir thematisieren können, was uns als schwarze Menschen unser ganzes Leben begleiten wird. Ein Ort, an dem weiße Menschen zuhören. Lassen wir heute diesen Hörsaal der Ort sein und lassen Sie uns verstehen, wie sich das Menschsein von sich selbst entfremdete. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Ja, wir wollen heute ein bisschen darüber erfahren, welchen Wert geben wir schwarzen Leben und darüber diskutieren. Wenn ich dich jetzt direkt fragen würde, was glaubst du, so in deiner Erfahrung hier in Tübingen, welche Wertigkeit geben wir dem schwarzen Leben?
Eigentlich eine sehr hohe im Vergleich zu vielleicht anderen Ländern, aber trotzdem nicht die gleiche wie weißen Menschen.
Also da, abgesehen von den Sachen, die du gerade berichtet hast, ein konkretes Beispiel, wo du jetzt sagen würdest, hier wird aber mit zweierlei Maße gemessen.
Ich kann die Geschichte erzählen. Ich bin vor kurzem Bus gefahren und da waren, ich schätze mal, 17-jährige Kinder, Kinder, die über ein gewisses Thema geredet haben. Der eine hat erzählt, dass am Wochenende von seinen Eltern Kollegen vorbeikommen, die aus Asien sind, und die zusammen grillen. Und direkt kam von den seinen Freunden, ja, gibt es einen Hund und Katze. Was sehr kontroverse Witz war. Aber dann ging es weiter, dann hat er gesagt, ja, mein Dad hat irgendwie bei draußen gearbeitet und es hatte 50 Grad. Und dann haut er raus, ja, okay, ist jetzt ein richtiger Neger geworden. Und das ist theoretisch ein Punkt, wo ich sehe, es ist gleich schlimm wie dieser Witz gegen Asiaten, aber der hat eine viel größere Geschichte dahinter, was halt sehr verletzt ist für andere Leute. Und dadurch, dass ich halt sehe, dass die neue Jugend schon total so damit umgeht, zeigt es halt, dass es noch nicht ganz in der Gesellschaft angekommen ist.
Mhm, Dankeschön. Samantha, ich würde gerne, weil jetzt haben wir Stimmen von männlichen Panel-Teilnehmern, was würdest du sagen, was unterscheidet es, wenn man als Frau, als Person wahrgenommen wird oder als schwarze Frau wahrgenommen wird, wie sieht es in der weißen Mehrheitsgesellschaft aus?
Also ich hoffe, man kann mich hören. Okay, also als Frau kommt natürlich noch die Tatsache dazu, dass ich eine Frau bin. Und das bedeutet, als Frau muss ich mich in männlich dominierten Räumen mehr anstrengen, nochmal gehört zu werden. Dann kommt noch die Tatsache dazu, dass ich schwarz bin. Was bedeutet, in einer weißen Gesellschaft als schwarze Frau gibt es quasi zwei Stränge, an denen ich arbeiten muss. Und es geht letztlich schon immer darum, irgendwie gehört zu werden, ernst genommen zu werden, dass mir eben Fähigkeiten, also mir werden Fähigkeiten abgesprochen, allein auf der Tatsache, dass ich eine andere Hautfarbe habe. Mir werden aber auch Fähigkeiten abgesprochen, allein wegen meines Geschlechts. Und, das heißt, es ist, ich würde sagen, vielleicht nochmal ein Kampf, der so ein bisschen kräftezehrender sein könnte als der Kampf eines schwarzen Mannes. Aber natürlich kämpfen wir alle.
Dankeschön. Ich würde gerne wissen, du hast vorhin angesprochen, es gibt, also du bist gerade da im Begriff, ein Zentrum aufzubauen, wo es um das Visualisieren von zukünftigen Visionen geht und auch um Verändern von Narrativen. Was würdest du denn sagen muss, weil wir sprechen ja eben um die Wertigkeit von schwarzen Leben in Europa, Deutschland und hier in wundervollen Tübingen. Was muss denn passieren oder wo kann man denn ansetzen, um diese Narrative zu verändern, um eine Vision zu finden, die wir gemeinsam in Zukunft gehen können?
Wow, das ist eine sehr schwierige Frage. Gut, also ich würde so sagen, ich habe so den Eindruck, dass in Deutschland, dass die Leute nicht verstehen, was Rassismus oder was schwarz sein bedeutet, weil sie verstehen das schon nicht und das aus vielfältigen Gründen so. Es gibt, wir befinden oder wir würden uns da auf einem Feld befinden, wo es um narrative Kämpfe gibt, um, keine Ahnung, Memories-Kämpfe gibt. Es gibt ein Event, ein Ereignis in der deutschen Geschichte, das den zentralen Platz eingenommen hat, und das ist das Holocaust. Also kann man schon symbolisch das sehen, in Berlin zum Beispiel, wie das symbolisch, also zumindest die Erinnerung daran symbolisch repräsentiert ist. Und die Frage wäre, wo ist auch so der Ort, an dem man sich an Sklaverei oder Kolonisierung in Deutschland erinnern könnte. Ich meine, das fängt schon an solchen Gedanken an. Und deswegen wäre so ein Zentrum interessant, über solche Fragen zu reflektieren. Wie kann man solche Narrative in das nationale Narrative rücken? Weil Ereignisse wie Sklaverei oder Kolonialisierung und so weiter waren keine externe Ereignisse. Sie waren schon ganz wichtig für sie für die Konstruktion der Nation, wir sind Deutschland, der deutschen Nation, im Sinne von Konstruktion von Selbstbild, Selbstbild als Überlegen oder, keine Ahnung, unser, von Fremdbild auch.
Das heißt, für dich ist es erstmal notwendig, dass man Wege findet, um sich darüber überhaupt auszutauschen?
Ja, damit
um Leute verstehen. Damit Leute was verstehen und dann auch in der Geschichte zurückzugehen, um noch mehr, also dass man eine Plattform von Wissen überhaupt hat, eine
Grundlage. Im Sinne von Kontinuität zu verstehen, wie alles das entstanden ist.
Ich würde kurz noch mal einen Schritt zurück wollen, und zwar hier dich fragen, wenn es geht schon darum, dass Leute was erfahren, dass Menschen mit den gleichen Informationen anfangen. Dein Schulunterricht, weil es bei dir noch nicht so lange her ist. Glaubst du, es wäre sinnvoll, das in dein Curriculum in der Schule aufzunehmen? Oder wurde das aufgenommen? Also hast du über schwarze Geschichte in deinem Schulunterricht was erfahren?
Ehrlich gesagt, vom Bildungsministerium her gar nichts. Außer ich hatte Glück und hatte einen Lehrer, ich hatte Fachmann Global Studies. Und da haben wir auch über die Kolonialisierung geredet, über den Dreieck-Trade. Und da kam es dann halt aktiv mal auf im Unterricht. Aber auf meine ganzen 13 Jahre bezogen, vielleicht, sagen wir fast eine Stunde oder eine halbe Stunde. Und das war es dann auch. Aber ich kann jetzt alles über die NS-Zeit erzählen. Ich kann alles über die aktuelle Lage oder die DDR jetzt erzählen, aber nicht über theoretisch meine eigene Geschichte, was einfach mit Europa zusammenhängt und wiederum auch mit Südamerika, was da alles auch momentan abgeht und immer noch in der Gesellschaft her passiert, ist nicht relevant in der Schule.
Wir haben jetzt unterschiedliche Stimmen gehört dazu, wie Diskriminierung im Alltag schwarzer Menschen aussehen kann. Ich würde an Samantha abgeben, und zwar mit deinem Vortrag, weil es da um Parallelen geht, schwarze Erfahrungen, und da dachte ich mir, das passt.
Während meines Forschungssemesters habe ich 5 Monate auf der griechischen Insel verbracht, Lesbos verbracht und dort unter anderem in dem Lager Moria gearbeitet. Moria ist bekannt als größter Hotspot Europa und beherbergt derzeit etwa 7.000 bis 8.000 Menschen. Anfänglich wollte ich mich mit der Gesundheitsversorgung durch NGOs auf der Insel beschäftigen, weil ich dachte, dass ein medizinethnologischer Blick interessant sein könnte. Mit der Zeit kamen andere Themen auf. So saß ich eines Morgens am Frühstückstisch und ein Kollege erzählte einen rassistischen Witz, woraufhin der andere Kollege glucksend vor Freude in das Witzeerzählen einstieg und beide sich schließlich köstlich amüsierten. Wie kann es sein, dass Menschen, die mit schwarzen Menschen arbeiten und eigentlich helfen wollen, sich so verhalten? Wenn ich eines verstanden habe, dann, dass Mensch nicht gleich Mensch ist und vor allem nicht dann, wenn es um die humanitäre Versorgung geht. Neuere Studien haben gezeigt, dass die Bereitschaft von Ehrenamtlichen zu helfen bei jenen Menschen mit einer positiven Bleibeperspektive wesentlich höher ist. Was bedeutet das für unsere Schwestern und Brüder aus den westafrikanischen Staaten, deren Asylanträge bestimmt zu 100% abgelehnt werden? Was in dieser Bereitschaft zu helfen reproduziert wird, ist eine Einteilung in Leben, um es in den Worten Fassons zu beschreiben, in Leben, die es wert sind, gerettet zu werden, und die Leben, die geopfert werden können. Diese Einteilung manifestiert sich in der Unterscheidung von Wirtschaftsflüchtlingen und Kriegsflüchtlingen, wobei Letztere mehr Wert erhalten, gerettet zu werden. Aussagen wie diese sind nicht selten im humanitären Bereich, der mit Menschen auf der Flucht zu tun hat. Solche Aussagen missachten die Überbleibsel des Kolonialismus, die letztlich dazu führen, dass Menschen sich entscheiden, ihr Leben zu riskieren, um nach Europa zu kommen. Es wird also zu Recht die Frage gestellt, how much is an African life worth? Wie viel ist ein afrikanisches Leben wert? Was ist also dran am humanitären Kodex, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten? Wie passt das mit rassifizierenden und diskriminierenden Weltanschauungen zusammen? Welche bewusst und unbewusst in die Arbeit der Helfenden einfließt? Achtung, es trifft selbstverständlich nicht auf alle Helfenden zu, beschreibt aber eine Grundtendenz, die nicht ignoriert werden darf. Und wenn es doch Leben gibt, die geopfert werden können und es wert sind, geopfert zu werden, dann werden diese Leben heroisiert. Die Ethnologin Acha Benton weist darauf hin, dass gerade diese heroisierten Leben weiß sind. Es sind weiße Körper, die sich eignen, ins Heldentum aufzusteigen. Opfer meint in diesem Fall natürlich kein rituelles Opfer, Es meint den Applaus für die vermeintlichen Risiken, die weiße Menschen auf sich nehmen, wenn sie beispielsweise auf Hilfsmission nach Afrika gehen. Die humanitäre Gemeinschaft ist weiß und wird vor allem von den Ländern des globalen Nordens getragen. Die humanitäre Gemeinschaft braucht Hilfe. Aus ethnologischer Perspektive muss die humanitäre Gemeinschaft sensibler im Umgang mit anderen Kulturen werden. Aus antirassistischer Perspektive bedarf es dringend an Sensibilisierung für rassifizierende Weltanschauungen. Es bedarf dringend an Sensibilisierung für ein Gefühl für die globalen Imbalancen. Und manches Mal braucht es einfach nur eine Weltkarte. Lamia und ich wurden Freunde, weil ich als eine der wenigen schwarzen Menschen, als Teil der europäischen humanitären Gemeinschaft, verstehen kann, was die Blicke auf der Straße bedeuten, wie es sich anfühlt, weiße Räume nur mit Vorsicht zu betreten. Weil wir uns die Frage stellen, wie viel sind unsere Leben wert? Danke.
Sehr gut, danke schön. Dann würde ich auch schon das ein bisschen hier öffnen wollen und in das Diskutieren einsteigen. Und zwar zu genau diesen Dingen, die du gerade angesprochen hast. Humanitäre Hilfe sieht sehr weiß aus und das hat Konsequenzen, vor allem für die Leute, denen diese Hilfe entweder aufgezogen wird oder die sie in Anspruch nehmen. Und ich würde gerne von, auch da du ja auch da arbeitest, ein Stück weit wissen, was glaubst du denn, kann sich, muss sich ändern? Das hast du ein Stück weit schon angesprochen, aber ganz konkret mit Beispiel, was muss sich ändern, damit das sinnvollere Arbeit ist?
Also Rex hat ja vorhin schon mal angesprochen, Critical Whiteness. Also ich denke, das ist so eins mitunter der wichtigsten Dinge, die humanitär, also Menschen, die in dem Bereich tätig sind, tatsächlich bräuchten. Einfach sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, was es bedeutet, als weißer Mensch in Deutschland zu leben, um einfach auch zu erkennen, wie schwierig die Situation für nicht weiße Menschen sein kann und ist und mit was man auch, also mit was Frau, Mann alltäglich konfrontiert ist.
Rex, was würdest du sagen, wo muss angesetzt werden, wo setzt du mit deiner Arbeit an, dass diese Hilfsarbeit anders verläuft und nicht immer mit weißem Blick?
Für uns ist einfach nur, wie schaffen wir auch diesen Raum, wo wir auch uns treffen könnten. Ich habe seit 6 Jahren, 7 Jahren gefordert, dass wir einen Raum brauchen. Stuttgart zum Beispiel können wir da das Black Parlament nehmen. Okay. Ja? An verschiedenen Veranstaltungen habe ich gesagt, wir brauchen mindestens 500 Leute, wenn nur 5 Euro monatlich spenden können, damit wir diesen Raum haben. Egal, einfach ein Raum, wir fangen an mit einem Raum, denn von dort überlegen wir, was an was weiterkommt. Wir schaffen das nicht, aber wenn es ein weißes Projekt ist, es muss schon lange geschafft werden. So, das ist nicht so, wie konnten wir auch diesen Raum für die schwarzen Menschen schaffen? Es gehört uns und wir können auch gegen Bullying gehen, dort diskutieren und so. Das ist auch einfach Teil der Empowerment, die wir brauchen.
Du hast gerade Empowerment schon angesprochen. Samantha, will ich kurz wieder an dich abgeben, weil du eben Black Visions and Voices mitgegründet hast mit Singa und Jessica Lawson, die auch hier im Publikum sind. Und danke fürs Dasein. Und ich würde ganz gerne fragen, da geht es ja dann auch ums Organisieren und ums Raum organisieren. Was waren denn die größten Hürden zum Beispiel von bei der tatsächlichen Frage eines Raumes? Da gab es die denn überhaupt?
Ich glaube, wir hatten Glück, weil wir die richtigen Menschen kannten. Aber ich glaube, es war die größte Hürde, überhaupt Menschen zu finden, die quasi die gleiche Ansicht haben wie wir. Also Schwestern und Brüder. Und ja, da würde ich sagen, also das ist auch so eine Schwierigkeit innerhalb der Black Community. Einfach die Tatsache, dass doch nicht alle so aware and conscious sind, wie man sich vielleicht wünschen würde.
Also das eine ist, man hat einen Raum, die andere Sache ist, wenn man den Community-Begriff benutzt und sagt, es gibt eine schwarze Community, dann bedeutet das natürlich nicht, dass in dieser Community alle gleich sind und alle gleich funktionieren, auch wenn das hin und wieder irgendwo suggeriert wird und dass man sich dann da drin finden muss, das macht für mich soweit schon Sinn. Bevor ich das Thema ganz abrupt wechseln würde, weil du gerade das Zukunft angesprochen hast Und ich würde noch mal kurz zurückgehen wollen zu dem Thema humanitäre Hilfe und Zukunft und dann auch zum Thema, weil wir sind eben jetzt hier kein schwarzer Raum, sondern auch ein, mir geht es um Allies und das ist die Thematik, wenn wir sagen, oder wenn wir sagen, okay, an der humanitären Hilfe muss sich was ändern, die sieht weiß aus, das ganz umzuweisen ist nicht das, was stattfinden wird. Das heißt, man muss ja irgendwie sagen, okay, so funktioniert es nicht, wie funktioniert es denn anders? Wir sind schon ein Stück weit angesprochen mit Critical Whiteness, mit dem Auseinandersetzen. Was ist denn oder was wäre denn aus euren Erfahrungen, gerne alle antworten, was ist ein guter Ally? So, wie funktioniert Allyship für euch?
Ich persönlich kann das jetzt nur von meiner Schulbildung ausreden. Und was ich halt darüber weiß, ist halt, dass immer wenn das Thema irgendwie aufkam mit Klassenfahrt, waren alle Länder und alle Regionen, entweder Amerika oder in Europa, sondern man hat nie über den Tellerrand hinausgeschaut mit, okay, lass jetzt nach uns mal Nordafrika wenigstens anschauen oder lass mal ein Austauschprogramm mit einer afrikanischen Schule machen, um mal schwarze Schüler hier einzuladen, sondern es war entweder Franzosen, Spanier, Polen, Engländer, Amerikaner, aber halt nie Afrika. Und es kam einfach nie auf. Und ich finde, das könnte helfen, halt schon der jungen Generation das Bild vermitteln, dass, hey, die sind gleich wie wir und lernen das Gleiche. Und zum Beispiel gerade ist eine Freundin in Benin und macht dann FSJ. Und die experience das erste Mal halt, wie es ist, weiß zu sein in einem schwarzen Kontinent. Und die ist sehr geflasht davon, weil die hatte hier niemals das Eindruck. Und ich finde, dass solche Projekte es unterstützen können.
Dankeschön. Dann würde ich gerne ein bisschen das Thema wechseln und es geht um Afrodeutsche und schwarze Deutsche und die weiteren Punkte, die wir hier noch haben, waren Racial Profiling und schwarzes Empowerment. Wir sind in Tübingen. In Tübingen sind immer mehrere Themen, die da so in der Luft schwirren. Eines der ja, das ist immer so, wie spricht man über Boris Palmer ohne über Boris Palmer? Das ist ein Problem. Wir machen das mal anders. Und zwar ist die Frage ist ja immer, und das ist auch Teil der Taktdiskussion, ist ja tatsächlich zu sagen, wie macht man diese Stadt zu einem Ort, an dem sich alle wohnen. Und die Frage, was da gemacht werden kann, ist natürlich immer eine wahnsinnig schwierige, aber wie kann denn der Umgang damit aussehen? Beziehungsweise, was kann die schwarze Community oder was können wir als Community machen, damit sich da was verändert? Das würde mich tatsächlich interessieren.
Ich denke mir, in Deutschland, ich glaube, es wäre interessant, dass sich schwarze Leute für die Politik interessieren. Dass sie versuchen, auch in Parteien zu kommen und an Orten zu sein, wo man Entscheidungen trifft. Also anders kann nicht gehen. Zum Beispiel, dass man auch versucht, auch Abgeordnete zu sein. Man versucht auch Bürgermeister zu sein oder zumindest in der Konsul zu sein. Das wäre schon, also ich meine, anders könnte man das nicht machen. Also da zu sein, wo man Entscheidungen trifft, zumindest versuchen, da zu sein. Und dann kann man auch Gesetze, Migrationsgesetze zum Beispiel, nicht ändern, zumindest versuchen, also die Diskussion dazu ja, zu ermutigen. Oder Gesetze, Diskussionen über Memories zum Beispiel, über Orte, also man sollte sich für die Politik, ich glaube, sich für die Politik interessieren.
Ich würde es trotzdem gerne nochmal konkret auf unsere wundervolle Universitätsstadt zurückbringen und da fragen, was deiner Erfahrung nach, weil du dich hier ja auch bewegst, was muss denn passieren? Also es gibt zum Beispiel so Initiativen wie TAKT, wo dann im Verbund mit der Stadt und mit ADIS, dem früheren Netzwerk für Antidiskriminierung, eben versucht wird, tatsächlich mal überhaupt den Input der Bevölkerung zu holen und zu sagen, wir müssen jetzt da mal dran gehen, was ist eine Stadt für alle wird. Was würdest du denn sagen, fehlt noch?
Also meine erste Intuition wäre tatsächlich auch, es fehlt einfach ein schwarzer Club, der auch von Schwarzen geohnt wird. Ist natürlich nicht so realistisch umzusetzen und würde eine Weile dauern. Aber wahrscheinlich bräuchte es einfach mehr Verbündete und Menschen, die zum Beispiel die Clubs besitzen, sollten einfach auch bereit sein, ins Gespräch zu gehen, ins ehrliche Gespräch zu gehen und dabei eben auch die Ernsthaftigkeit des Ganzen zu verstehen, lernen. Und ich glaube, da könnte Tag zum Beispiel hilfreich sein, weil es quasi diesen Fuß schon in der Tür hat. Das ist ein städtisches Projekt und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr hilfreich wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe des Austausches, der Kommunikation und des Dialogs. Also, dass man sich ehrlich austauschen könnte und das wäre so meine Idee davon.
Auch hier wohnst du ja wirklich.
Ich persönlich finde, man sollte einfach vielleicht schon bei seinen Freunden, dass man mit denen einfach offen drüber redet, wie man sich fühlt als Schwarzer in Tübingen. Weil ich persönlich habe jetzt nicht die Möglichkeit, zu Lukas Palmer zu gehen oder zu wem auch immer, der jetzt ein Rat ist. Und aus dem Grund finde ich, sollte man mit Freunden beginnen, einfach mal drüber reden, wie man sich fühlt, wenn jetzt alle jetzt in dem Club wollen, wo man weiß, okay, ich werde eh nicht reinkommen, weil der Tisch eher rassistisch ist und alle ihn trotzdem dazu ermutigen wollen, auch ihm zu schildern, wie man sich dabei fühlt, wenn halt alle reingelassen werden und später du nicht. Und das könnte dann halt helfen.
Da würde ich ganz gerne ansetzen, weil ich glaube, das ist was, also mir ging es, kurze Anekdote, mir ging es halt so, dass ich mich über beispielsweise diesen Warnwerbungsszenario geärgert habe. Und dann aber auf Unverständnis meiner weißen Kollegen gestoßen bin und die nicht wussten, warum mich das jetzt ärgert. So. Ich würde aber gerne erstmal wissen, was hat das mit euch gemacht? Hat das was mit euch gemacht, als ihr es gesehen habt? Und wie fühlt sich das an, wenn dann da gefragt wird, was für eine Gesellschaft bildet das ab?
Also ich glaube, für mich war das einfach Ausdruck dessen, was man tatsächlich tagtäglich erlebt als schwarze Deutsche, jetzt in meinem Fall. Es spricht mir meine eigene Herkunft ab, es spricht mir mein Deutschsein ab, es spricht mir ab, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und die ganze kontroverse Diskussion, die dann auch angeregt wurde, hat eben genau das gezeigt. Es wird einfach nicht anerkannt, dass es auch schwarze Deutsche gibt, dass schwarze Menschen Teil dieser Gesellschaft sind. Und es hat mich einfach ganz stark daran erinnert, dass ich ständig gefragt werde, woher ich komme, aber dann nicht dabei bleibt, sondern dann einfach noch weitergebohrt wird, aber wo kommen denn deine Eltern her, wo kommen sie denn wirklich her, sind deine Eltern noch zusammen? Eine Schuhverkäuferin, ich kenne sie nicht. Und diese Bahnwerbung war einfach tatsächlich für mich so dieser Ausdruck und diese Diskussion vor allem, und diese Bahnwerbung war einfach der Ausdruck genau dessen. Also dieses, mir wird meine Zugehörigkeit abgesprochen von der weißen Mehrheitsgesellschaft.
Also ich persönlich habe mich dann mehr gefragt, oder ich habe der Deutschen Bahn Props gegeben, das waren die ersten, die wirklich in der Werbung auch mal mehr die aktuelle Gesellschaft gezeigt haben. Wenn wir zum Beispiel jetzt Kosmetikwerbung anschauen im Fernsehen oder auch weiße Stromwerbung, werden hauptsächlich immer nur weiße Leute gezeigt. Und die waren die ersten Mal, die wirklich aktiv die echte Gesellschaft gezeigt haben. Und deswegen war ich dann halt diese Diskussion nicht verstanden, die daraus entstanden sind, mit, hey, ist doch gar nicht die aktuelle Gesellschaft. Weil schaut euch einmal um, es ist die echte Gesellschaft.
Ja, also solche Ereignisse sind vielleicht das Beweis, der Beweis dafür, dass die Nation, also für sie das Selbstbild der Nation, und die Tatsache, dass die Nation sich eigentlich um eine Kernethnie, das Wort ist nicht von mir, Kernethnie gebildet, also zumindest will sich um eine Kernethnie gebildet haben. Und diese Kernethnie, also weiß man alle, wie diese, also die Leute von der Kernethnie aussehen sollten. Und es gibt auch diese Idee von Homogenitätsimperativ, also alle sollen genauso ähnlich aussehen und so weiter. Deswegen ist es auch, dass Schwarze in der deutschen Gesellschaft, in der weißen Gesellschaft auch ein Problem, weil das, die Züge, also Schwarz sein als Züge ist counterentropic, also passt überhaupt nicht, also zerstört ein bisschen das Bild, das man von der Nation geben möchte oder das man im Kopf von der Nation hat. Und das ist sehr paradigmatisch. So eine Werbung könnte, ist genauso was, eine neue Form, also Diskussionen um neue Formen von Vergesellschaftung produzieren sollten. Also symbolisch, wie kann man sich das neue Bild der Nation erdenken, symbolisch. Und das geht wirklich um Werbungen. Es geht um Fernsehserien, Fernsehprogramme, es geht um die Professoren an der Uni, es geht auch um Figuren in Romanen. Also wenn man einen Roman liest oder eine Serie ansieht, wo es nur weiße Leute gibt, kann man sich die Frage stellen, wo sind denn die Schwarzen von Deutschland oder die schwarzen Deutschen und so weiter. Aber die Macht der Imagination ist so groß derart, dass wenn die Leute regelmäßig solche Werbungen, also die symbolische Repräsentation der Nation sehen, könnten sie, also ich meine, dass dieses neue Bild der Nation könnte auch angenommen werden und akzeptiert werden. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man schwarze Leute sieht.
Also Representation matters. Ich würde da ganz kurz, damit wir rechtzeitig noch die Möglichkeit haben, dass auch aus dem Publikum mal Fragen gestellt werden können oder man in den Diskurs mit allem kommen kann, wäre es aber trotzdem nochmal wichtig, vor allem hier für Tübingen, auch das Thema Racial Profile ist in Stuttgart bestimmt auch relevant, aber auch hier in Tübingen nochmal über das Thema Racial Profiling zu sprechen, weil wir, also auch wir das vorhin schon ja auch bei Rex gehört haben, so Bahnfahren als schwarze Person, auch wenn man es tut, ist gar nicht so einfach. Man wird da vereinzelt wahrgenommen und muss dann seinen Koffer auspacken oder ähnliches. Und das ist dann noch die harmlose Variante. Racial Profiling, erstmal kurz möchte, weil wir uns da bei Black Visions und Voices auch immer mit auseinandergesetzt haben, möchtest du kurz was zu Racial Profiling in Tübingen sagen? Danke.
Okay, Racial Profiling in Tübingen, ich glaube das Problem ist einfach nur, was ich jetzt gerade sehe, ich bin eine schwarze Frau, die zudem auch noch Light-Skin ist. Für mich ist es zum Beispiel ein Problem, das kommt nicht eigentlich in die Clubs rein. Deswegen, also das ist nur als Beispiel. Also ich kann jetzt einfach mal für die schwarzen Brüder sprechen.
Racial Profiling, Erfahrungen mit Racial Profiling. Wer will, wer hat noch nicht den Racial?
Ja, aber sorry, dass ich so wenig über meine eigenen Erfahrungen, persönliche Erfahrungen spreche. Aber ich wollte noch über diese Sache von Imagination und Narration zurückkommen und das damit mit Racial Profiling. Ich gehe davon aus, dass, also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, die Art und Weise, wie schwarze Leute repräsentiert sind, das ist auch die Ursache, die erklärt, warum sie auch in einer bestimmten Weise behandelt sind, nach einer bestimmten Weise behandelt sind. Also wenn man die ganze Zeit in den Medien schwarze Leute nur als, was alle hier wissen, also keine Ahnung, als Leute, als dangerous Leute, Menschen zeigt, also wenn man nur das Negative über schwarze Leute zeigt und so weiter, ist, also, und dann ist es, wäre, also würde ich so sagen, ist es logisch, dass sie auch im Alltag und so weiter, im Restaurant, überall auch als das Negative angesehen werden. Deswegen meinte ich noch, es ist sehr, sehr wichtig für Leute, die, keine Ahnung, Medienwissenschaftler, die mit Imagination und Symbol und so weiter arbeiten, es ist sehr, sehr wichtig, dass man versucht, diese Orte zu investieren und auch versucht, das Positive zu, symbolisch zu repräsentieren. Also eine Geschichte, eine Fernsehserie, also wo man auch positive schwarze Leute sehen kann. Leute, die zum Beispiel was geschafft haben, Professoren, keine Ahnung, Leute, die erfolgreich sind, Leute, die nicht in eine bedürftige Situation sind. Also ich meine, das könnte schon dazu führen, dass das Bild von schwarzen Leuten auch geändert wird. Könnte.
Genau, also wenn das Bild so ist, wie es ist, und es gibt natürlich auch immer wieder diese Klischee-Szenen des Drogendealers im Club und der ist sehr selten weiß. Und dementsprechend hat man dann auch eine Türpolitik und die Türpolitik in Tübingen, für diejenigen, die es nicht wissen, ist durchaus sehr rassistisch und dementsprechend würde ich aber trotzdem gerne wissen, wie geht euch gibt es hier im Nachtleben?
Ich persönlich gehe nicht so viel feiern, deswegen werde ich seltener abgewiesen. Aber es gab natürlich auch schon die Vorfälle, wo ich abgewiesen worden bin, weil da waren meine Freunde schon alle drin. Und ich bin um eins oder um zwei danach gegangen und dann stand ich vor der Tür und er sagt einfach nö. Und mit der Begründung, er hat keine richtige. Und nach mir kamen direkt andere Leute, die durften natürlich rein. Das waren drei weiße Mädchen. Dann habe ich halt vor der Tür gechillt und habe meine Freundin angeguckt und gesagt, ja, ich kam nicht rein, also gehe ich jetzt weiter. Und dann kam meine Freundin raus, worauf ich dann auf einmal rein durfte. Was ich mir natürlich nicht erklären konnte, rational. Aber ich wusste natürlich den Grund. Und da war ich halt sehr perplex, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen oder sagen sollte. Zum Glück wollte ich an dem Tag gar nicht feiern, sondern ich wollte nur zu meinen Freunden was abgeben. Deswegen bin ich dann nach Hause gegangen, wie ich es eh geplant hatte. Aber würde ich jetzt feiern gehen wollen und wäre das mir geschehen, dann wüsste ich, wie ich damit umgehen soll. Weil es ja ein häufiger Faktor ist, der auch passiert. Und ich hatte jetzt mehr Glück und es war bei mir jetzt nicht so schlimm, meines Zeichen. Aber ich habe halt Freunde, die immer sowas durchgehen müssen. Und die können sich das auch nicht erklären. Die können auch nicht mit dem Tisch jetzt diskutieren über irgendeinen Grund, weil wenn er halt Nein sagt, dann war es das halt.
Da ist es, glaube ich, immer noch mal sehr wichtig zu sagen, es geht da nicht um, weil ich häufig in Debatten dann das Gefühl habe, dass Leute sich fragen, warum ist es denn so wichtig, feiern gehen zu können? Ja? Ist es. Und es ist, diese Frage stellt sich den Menschen sehr selten, die das immer problemlos können. Und dementsprechend, also es geht da nicht um das Luxusproblem, ich möchte, weiß ich nicht, braucht man jetzt nicht, aber so, ich möchte da unbedingt rein und es geht nicht und ohne mein Feiern kann ich nicht mehr leben, sondern es geht darum, dass man genau, und da sind wir wieder bei der Wertigkeit, weshalb wir uns ja heute treffen, es geht tatsächlich darum, dass man denselben, dass die Wertigkeit eine andere ist und dass somit auch die ganz normalen Alltagserfahrungen, die man machen kann, für eine Gruppe Menschen sehr viel, also dass man sehr viel weniger Möglichkeiten hat oder problemlos Möglichkeiten hat und man sich über sehr viel mehr Gedanken machen muss, bevor man aus dem Haus geht, als jetzt, wenn man Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft ist. Ich glaube, dass sehr wenige meiner weißen Freunde sich Gedanken darüber machen, kommen wir da rein, kommen wir da nicht rein. Die müssen sich da keine Gedanken drüber machen, die gehen einfach los im Club und da muss man sich auch keine Gedanken drüber machen, wie stramm ist man denn jetzt schon. Man kommt da definitiv trotzdem rein, sobald es nicht mehr so ist. Dann sind wir wieder bei dieser, man muss netter sein oder man muss der nette schwarze Mann sein. Da geht es dann immer darum, zurückhaltend und nett und zuvorkommend zu sein im Zweifelsfalle, damit man da kein schlechtes Image im Club hinterlässt. Und das ist natürlich Stress und hat auch tatsächlich gesundheitliche Folgen, wenn man immer mit diesem Rassismus des Alltags konfrontiert wird. Ich würde gerne als Abschlussfrage in die Runde was zu Empowerment erfahren. Und zwar, wie gesagt, schwarze Wertigkeit in Europa, Deutschland, Tübingen, Community-Arbeit. Was können wir denn tun, dass wenn wir uns in einem Jahr hier nochmal treffen, dass wir uns nicht nochmal über dieselben Sachen unterhalten. Wahrscheinlich müssen wir uns immer noch über sehr viele Dinge unterhalten. Aber was kann jetzt entstehen, auch im Kontext von Empowerment? Ich fände es auch ganz gut, wenn Rex so nochmal definierst, was für dich Empowerment tatsächlich ist. Was können wir tun, damit wir nicht 2020 immer noch über dieselben Sachen diskutieren?
Ja, so wie ich vorher gesagt habe, Empowerment für uns heißt Erfahrung austauschen. So, das ist ganz wichtig, so es hängt auch zu diesem Treffpunkt. Das ist die Hauptproblem. Brauchen wir einen Raum? Die Vertreuung innerhalb der Black Community konnten wir nur schaffen, wenn wir einen Raum haben. Weil wir sind hier 5 Leute, wir erzählen uns eigentlich verschiedene Geschichten, aber fast alle schwarze Menschen haben etwas zu sagen. Aber wenn die einen Raum finden, wo die immer diese Problematik auf die Beine stellen, zu sagen, geh in ein schwarzes Haus, und dann die haben diese Glauben, dass es eine Community gibt. Das ist die Hauptproblem, die wir haben. Wir haben keine Raum. Denn alles, was wir erzählen, erzählen wir einfach im Luft
wir vertrauen uns nicht, ob wir was schaffen könnten. Ich machte Beispiel Rejalo. Rejalo war die afrikanische Geflüchtete, der in Polizeicell ermordet wurde, so sagen wir. Ja? Brand, aber das passiert nicht in einer deutschen Polizeicell. Aber bis heute schaffen wir diese Diskussion immer noch in die Politik zu bringen, nur weil die schwarze Community damals haben gesagt, nein, wir lassen das nicht zu. Rejalo muss untersucht werden, Rejalo muss vor Gericht gehen. Also das war, aber das brauchen wir. So, es geht um einfach Diskussion zu Allianz. Ich würde auch was normalerweise zu Allianz sagen, zu die Situation von, wie können wir die Situation ändern. Es geht um, dann würde ich auch sagen, was das heißt, Allianz, kurz zu Allianz. Okay? Ich war in die Konflikt zwischen der linken Bewegung und der selbstorganisierten geflüchteten Gruppe. Ich war in der Zeit des Konflikts auch angekommen. Und kurz ein Jahr danach habe ich dieses Verständnis von, was die linke Bewegung denkt. Die denken, wenn die geflüchtete Oberselbstorganisation fordert, das heißt Unterstellung, die Solidarität von der linken Bewegung. Und haben wir vor 5 Jahren das geklärt, auch mit der Brick-Isolation-Kampagne. Weil es ist nicht Unterstellung, es ist einfach diese Welt. Wir brauchen dieses Verständnis, weil viele von uns brauchen auch diese Empowerment. Und ich mache ein praktisches Beispiel. In der vergangenen Zeit gibt 30, 40, 50 deutsche Leute auf der Straße, die protestieren gegen die Situation, Lebensbedingungen für Geflüchtete. Aber von den 50 Leuten vielleicht nur ein hat schon ein Bild für die Situation. Ein Bild, einfach nur ein kleines Bild, weil er Kontakt zu einem Geflüchteten hat. Aber die anderen sind solidarisieren einfach nur, weil eine sagt, es nicht gut geht. Und dann kommt die Presse auf die Straße sofort. Und warum protestieren? Sie sagen, wir protestieren, weil die Geflüchteten leben in einer schlechten Bedingungen. Die haben Residenzpflicht, die haben das. Denn die fragen die deutschen Leute, was fordern sie? Die fordern, okay, Gutschein statt Paketessen. Das war, wir leben in dieser Situation, wo wir Paketessen bekommen. Die Deutschen werden etwas fordern, weil es gibt dieses Gefühl, Geld können wir nicht erreichen. Aber Paketessen ist schlimmer als Gutschein. Wer entscheidet, was gut ist? Die Geflüchtete oder die Solidarität der Leute. Das war die Grund. Dann kommt die Presse, fordern die aus gutes Willen. Wir fordern einen Gutschein. Weil mit Gutschein kann man selber wählen. Aber die denken, dass dieser Gutschein hat auch komplexe Problematik, wissen die nicht. Ja. Dann geht die Presse auch wieder Anruf beim Landratsamt. Die Landratsamt sagt, ja, ihr könnt in die Unterkunft gehen an die Leute. Geflüchtete selber fragen. Dann geht die Presse schnell in die geflüchtete Unterkunft in die Nähe. Vor die Presse Leute da sind, ist eine Polizei, Streifenwagen da, eine militante Sozialarbeiter steht einfach, die wählen die Geflüchtete, der auch was sagen soll. Eine Geflüchtete, der 2 Tage vorher versucht sich umzubringen, aber zum Glück ist er gerettet, werde auch zu der Kamera beim Polizeistreifwagen sagen, danke Deutschland, dass ihr mir einen Ruf gegeben habt, dass ich meinen Kopf decken könnte. Das ist nicht die Realität. Denn was kommt in die nächste Presseberichterstattung? Die Geflüchteten freuen sich, in Deutschland zu leben, aber die linke Aktivisten versuchen, die Geflüchteten als Grund ihr Protest. Und denn das war ein negativer Eindruck in die Gesellschaft. Schafft mehr Hass an alle, und dann haben wir gefordert. Selbstorganisation der Geflüchteten war wichtig, weil wenn wir dieses Verständnis haben, diese Community haben, dann konnten wir immer das Beteiligen, die Realität von was die in den Heim passiert. Beispiel, die Empowerment, die wir brauchen von dieser Alliance, wir brauchen, dass die deutschen Leute uns unterstützen, dass wir auch diese Community bauen könnten. Es gibt verschiedene Mittel. Damals, wenn wir in Unterkunft waren, hatten wir keine Internetmöglichkeit, keinen Zugang. Aber wenn wir Text verteilt, Es gab deutsche Leute, die in die Unterkunft gehen und die Geflüchteten informieren, was wir machen, zu Konferenz einladen, die Unterstützung mit Fahrtkosten, damit die das machen könnten, weil dieses Empowerment geht um einfach diese Austauschen. Mein Empowerment ist vom Austausch mit alten Geflüchteten an neue Geflüchtete verstärkt. Und so deswegen sage ich immer, wir brauchen einen Raum, weil wenn wir diese Räume haben, wenn schwarze Leute, die ein Problem haben, konnte sich treuen, einfach in diesen Raum zu kommen und erzählen, was passiert und zu dieser Sache von auch in Politik teilzunehmen. Ich glaube nicht, dass das Problem mit der Politik anhängt. Das Problem hängt in der Gesellschaft. Wenn wir stark sind, werden wir die Politiker zwingen, einfach, dass sie unsere Forderungen nehmen. Ich mache ein Beispiel, Stuttgart 21 Protest. Das hat Stuttgart als eine Protesttat entwickelt. So, Beispiel. So, ich meinte, wir brauchen uns mehr als die Politiker. Weil wenn ich morgen ein Mitglied im Parlament ist, werde ich in meiner Parteipolitik, meine Parteibedingungen einfach nur bleiben. So, es geht die Grüne, jetzt sind wir in die Grüne Regierung. Die Grüne haben in den 90er Jahren gegen sechs Monate Beschleunigung der Asylverfahren gefordert. Aber heute die grüne Regierung haben die 2 Tage 48 Stunden Beschleunigung auf einmal in ihre Politik gemacht. Ja.
Danke. Genau, also es geht unter anderem tatsächlich dann immer noch darum, aus der Gesellschaft heraus zu organisieren und dann zu verändern, da die Teil einer Empowerment-Gruppe bist, würde ich auch gerne an dich die Frage stellen, was müssen wir im Zug Empowerment für Black People, BPOC, machen, damit wir in 2020 nicht nochmal über dieselben Dinge diskutieren?
Also ich kann mich da auf jeden Fall vielen anschließen, was Rex gesagt hat. Also dieses Räume schaffen, finde ich, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einen Raum zu haben, der sicher für uns ist, wo wir uns austauschen können. Was ich aber auch wichtig finde, ist quasi auf die Straße zu gehen, rauszugehen, Community-Arbeit zu machen, Networking, Kontakte knüpfen und reden mit den Menschen, die betroffen sind, mit Menschen, die wir in unserer Community haben wollen. Genau, also letztlich sollten wir uns eigentlich auch zutrauen, eben aus dieser Marginalisierung rauszubrechen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Stimme, ich nehme den Raum, den ich brauche und mobilisieren. Und letztlich, ich denke, es ist schon auch wichtig, also in der Empowerment-Arbeit Verbündete zu haben, die als Multiplikatorinnen rausgehen können, quasi zum Beispiel in die weiße Community. Und oftmals ist es ja leider doch so, dass weiße Menschen, wenn es um Rassismus geht, eher zugehört wird als den Menschen, die vom Rassismus betroffen sind. Dementsprechend denke ich, dass Allyship enorm wichtig ist. Und ja, ich glaube, wir müssen auch lernen, unbequemer zu werden. Also tatsächlich rauszugehen und auch einfach zu sagen, was uns stört. Mhm. Und sich zurückhalten.
Dankeschön. Meine, wie sieht Empowerment für dich aus als junger Mensch? Wie wirst du unbequemer?
Ich persönlich kann nur die beiden Punkte, die meine Vorgänger schon angesprochen haben, unterstützen. Da, als ich aufgewachsen bin, war das schwarze Bild für mich theoretisch jetzt entweder Chris Brown oder Obama. Und Obama halt als erster schwarzer Politiker, der es wirklich zu was gebracht hat. Und vor Obama wusste ich überhaupt nicht mal, dass es schwarze Politiker außerhalb von Afrika gibt. Und nachdem ich halt mehr recherchiert habe, dachte ich, hey, es gibt noch viel, viel mehr, die jetzt halt nicht so bekannt sind wie der. Und halt als Kind wusste ich, okay, der schwarze erwachsene Mann ist Chris Brown, Tiger und all die Vorbilder, die halt mit Musik ihr Geld verdienen. Und wusste halt nicht, dass es auch welche gibt, die Anwälte sind, die Ärzte sind, die was auch immer sind, aber halt nicht dieses Nachtleben führen. Und deswegen finde ich diesen Raum auch sehr wichtig, wo man wirklich sich aktiv austauschen kann, aber auch erzählen kann, hey, ich habe es theoretisch sowas gebracht und halt die anderen ermutigen, dass sie es alle auch dazu schaffen, bis dahin zu kommen.
Ich habe eine Frage, und zwar, ich muss dann als alter Mensch die Fragen, glaubst du, Empowerment muss für junge Menschen anders aussehen? Also weil man dann immer, also dann ist immer so die Frage, wie erreicht man Leute? Was ist der, wie ist der Zugang am niederschwelligsten und auch am sinnvollsten? So, glaubst du, für deine Generation zum Beispiel müsste so eine, müsste es Raum schaffen, anders aussehen, dass man jetzt sagt, das ist nicht mehr einfach, wir treffen uns irgendwie freitags um 13 Uhr irgendwo, sondern man sagt, man macht es über Social Media oder Social Networking. Glaubst du, es muss anders aussehen?
Ich glaube, beides ist richtig, weil durch Social Media erreicht man deutlich mehr in einem Alter. Aber durch das Treffen und durch Beisammensein und Face-to-Face drüber reden, wird es halt viel mehr persönlicher. Und man fühlt sich dann halt nicht mehr alleine in der Situation und in dem Moment, in dem man sich gerade momentan befindet.
Danke. Aber die Abschlussfrage, bevor wir das auch an das Publikum eröffnen, was muss passieren, dass wir uns 2020 nicht mehr über dasselbe unterhalten? Also ganz einfach in zwei Sätzen. Ich weiß, du hast vorhin schon angefangen, aber ich brauche trotzdem so Empowerment. Zwei Sätze, was passiert bis 2020?
Ich glaube, man könnte an diese drei Fehler von Kapital, also das Kapital wäre so, das wäre so mein Wort. Aber das wäre so als Zusatz zu dem, was andere Leute auch schon gesagt haben. Also das Kapital, das intellektuelle Kapital, ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut im Schulsystem in Deutschland, aber ich glaube, es gibt auch schon da Rassismus oder Diskriminierung, wer in die Uni darf und so weiter. Aber es wäre ganz interessant und das finde ich immer sehr merkwürdig zu sehen, wie viel Prozent von Juristen, zum Beispiel schwarzen Juristen, es gibt. Zum Beispiel, damit der Polizist, der rassistische Polizist zum Beispiel angeklagt wurde und dass es auch erfolgreich wird, könnte auch interessant sein, dass es einen eine schwarze Person am Kurs gibt und so weiter. Also intellektuelle Kapital würde ich so sagen, dass man versucht wirklich ganz gut in seine oder in ihre Fächer zu sein und auch Dinge wie Jura und so weiter also wirklich gut zu studieren und zu einem guten Niveau auch zu erreichen. Das ökonomische Kapital auch, dass man Wege findet, wie man sich selbst entplanen könnte, ein bisschen autonom sein und versuchen auch seine eigenen Dinge zu aufzubauen.
Ja.
Und dann politische Kapital. Ich finde, es ist wichtig, dass schwarze Leute sich an Orten finden, Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, es ist so wichtig. Ja.
Dankeschön. Danke an euch alle, weil jetzt kommt nämlich der etwas, ich weiß es noch nicht, es kommt der Fragenteil. Danke, aber dass ihr so rege an der Debatte und der Diskussion teilgenommen habt. Ich würde jetzt tatsächlich das hier öffnen für das Publikum. Gibt es denn überhaupt Fragen, Anregungen, Wünsche aus dem Publikum? Wer möge sich jetzt melden? Ja, bitte.
Also ich finde das Podium total gut besetzt, weil ihr spiegelt echt so eine Vielfalt, ja, und das finde ich eben auch jetzt als weiße Deutsche privilegiert und so. Ich finde es total wichtig, aus meiner Sicht, dass es sichtbar wird auch, also ja, dass es sichtbar wird in der Gesellschaft. Ich finde diesen Blick von oben auf die Gesellschaft, ja, Intellektuelle oder welches Narrativ haben wir, wie können wir weiterdenken, ist auch das ist auch sehr wichtig, weil man von oben guckt, ja, bis zum Türsteher zieht sich das ja durch. Aber diese biodeutsche Definition quasi, wer sind wir Deutschen und sind wir alle weiß und wer sind dann die anderen und dürfen die da rein oder warum regt es eine Person so auf, wenn es eine bunte Bahnwerbung gibt? Also jetzt, warum regt es vielleicht sogar mehrere Personen auf? Warum gibt es da solche Diskussionen? Das heißt ja, dadurch habe ich jetzt einfach noch besser verstanden, warum bröckelt das dann so? Also welche Geschichte hat diese Definition, dass wir Deutschen uns so sehen und das aber auch schon quasi, das schon im Unterbewusstsein so aktiv ist und gar nicht mental. Und ich glaube eben, dass das mental ankommt, ist es total wichtig, solche Gespräche wie hier, dass das eben sichtbar wird, auch vor die Weißen, ja, ich sage jetzt Deutsche, totaler Quatsch, ja, für die Weißen, dass es sichtbar wird, welche anderen Themen und Probleme gibt es und wie vielfältig ist unsere Gesellschaft. Und deswegen dachte ich auch zum Beispiel, ganz konkreter Vorschlag in Tübingen irgendwie, dass eine Gruppe Farbiger wirklich ein Gespräch sucht mit Türstehern, weil Türsteher, also Tübingen ist ja schon, hat schon ein bisschen was Familiäres, einfach das Gespräch sucht und sagt, warum lasst ihr uns nicht rein, einen Austausch sucht, weil auch die Türsteher machen auch einen Job und die wissen dann schon auch, wer von den Weißen und wer von den anderen hier regelmäßig Stress macht. Und die sollen sie, mit denen haben sie ja zu tun, aber mit den anderen, ja, die haben keinen Grund.
Ja, ja, danke schön. Dazu würde ich ganz gerne sagen, also diese Dialoge zwischen den Türstehern und den Clubs, die finden statt, die haben stattgefunden. Da wurde im Zuge der auch von Ades angeregten Aktion Arbeit zu tun heute auch ein Sensibilisierungsmoment für Rassismus angeboten. Also ist dieser Dialog zwischen den Türstehern beispielsweise im Kleinen und der Community, der findet statt, der ist hin und wieder, also ja, also den,
ja. Ich habe die Frage für den Sommerschlag. Weil, also wenn ich, achso, Sie sind ja gerade fertig, jetzt will ich, sorry. Im Studium und gerade weil, also, wenn man jetzt hier an der Uni konkret auch ist, erhalten Sie irgendwie zum Beispiel konkret auch irgendwie Tipps, also was Michaela an der Uni zum Beispiel, da hätten Sie irgendwo Punkte gesehen, bei denen man konkret was machen könnte, oder ist das,
oder
ohne dieselben Sachen, die Sie ja schon
angesprochen haben. Bezogen jetzt auf die Universität als Institution?
Oder als Institution, vielleicht auch in Uni Tübingen, weil Sie Tübingen studiert haben. Ich habe das Wort nicht
ernst. Ja, ich habe in Tübingen studiert. Also wenn es um die Frage geht, sensibler zu werden mit gegenüber Rassismus und dass es eben da als gesellschaftliches Phänomen beziehungsweise auch als System. Ich glaube, was Akademikerinnen konkret machen könnten, sich beschäftigen damit, tatsächlich einfach auch wissenschaftlich damit auseinandersetzen und auch zum Teil, also jetzt gesprochen für die Ethnologie, ist immer die Debatte, wenn man auf den Ursprung der Ethnologie guckt, wie es entstanden ist, es ist ein koloniales Produkt und dass sich wahrscheinlich einige Fächer auch zum Beispiel kritisch mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen müssten. Also ich denke, das ist, was man so konkret machen kann. Ja, ansonsten mehr POC-Hochschulgruppen, mehr schwarze Gruppen auch an den Unis connecten und Community aufbauen, auch innerhalb der Uni. Ja, wenn das die Frage beantwortet.
Ja. Okay, dann würde ich die letzte Frage hiermit aufrufen, falls es eine gibt. Ja, gerne.
Dann ist es auf Englisch. Ne? Okay. I will explain like two problems that happened to me, and then I can come and make my question. I have been went to, I think, in top 10. The name is about like Afro beat and that type of music, like African music, but they didn't allow me to enter. I don't understand why. So I push and pull with them, they told me that, okay, we will call, they want to attack me first. So I make my video, I put out my phone and make a video, and they change their mind, and then they want to text me, they told me that we will call Polizei. Okay, I told them that, okay, you can call Polizei, I'll be happy to hear about that, because what you are doing is discrimination. I made almost 21 minute video. Yeah, and another one is in donor, where they sell donor. The guy want to sell a bread that is born. He make this bread and want to sell it. But he packed it, and then after I want to buy it, he want to sell it back to me. I don't understand why. And there are many type of problems I talk with my friends. But the question I have is that, how can we discuss these things with Germans? I explain my problems with Germans. I tell them what happened to me and what I experienced. But most of the people, like me, I'm a Gambian. I know a lot of Gambian who have the same problem like me, but they are afraid to come out. So people may think that, like, because of I didn't have document in Germany here, maybe when I come out and speak about this discrimination, it will make my stay in Germany difficult. So my question is, how can we change this mindset of people that for you to come out and tell people about your right and tell people which kind of discrimination you are facing in Germany here, have nothing to do with your stay in Germany here. How can we change the mindset of this?
Thank you for your question.
Thank you for the practical intervention. I think you understood when I was talking about we need a space. Now you have the space, that's why you could say it here. So that's what we need. We need a space where you can feel comfortable to come to tell your situation. So if we have a room, a space as Africans, as blacks, okay, and you know that there's a black house there, you are able to come. The first person comes, the second person comes, the third person comes, then we think about what to do. It's not like anybody has a solution, but at the moment when we find out that it's a thing that is happening often, then we start to imagine what to do. There are cases like this in München. The Africans took these clubs to court, the owners of the club to court. And so you are scared to even do that because you don't even think anybody is standing behind you. And most likely, some German friends you would have told, they would also advise you, if you make this now this way, they will now put eyes on you and they may deport you. So, you know, it's not like a bad intention, but this is also a problem. Because instead of changing the society, we are just wanting to accept it. So what I always say is there's no sitting on the fence. It's either you are in or you are out. If you keep quiet, you are already legitimating the bullshit of the system. This is concretely the issue, so we have to find a space. And when you have the opportunity to exchange with other people who had it, we invite people from other cities to come talk about how they took club owners to court, how they won, it becomes a motivation for you. And so this is what we really need.
You can. Yeah. Short answer.
Ich vielleicht in meine Intervention ein bisschen lang, weil ich auch in eine Fremdsprache spreche. Ich muss auch meine Wörter suchen. Ich wollte sagen, das ist die, auf einer anderen Ebene, das ist auch dieselbe, also das ist dieselbe Frage, die Frage der Legitimität. Es gibt viele schwarze Leute, die sich die Frage stellen, welche Legitimität sie haben, dies oder jene Frage zu besprechen. Ich zum Beispiel, jetzt meine persönliche Erfahrung, ich bin nicht von Deutschland. Ich bin in Deutschland seit 3 Jahren und ich bin nicht von Deutschland und vielleicht nach meinem PhD für Arbeitsmöglichkeiten und so weiter werde ich vielleicht in die USA oder keine Ahnung gehen. Aber ich sehe, wie es wichtig wäre, eine schwarze Stimme, also eine schwarze Stimme aus der Wissenschaft, aus der Philosophie, wäre schon wichtig für Deutschland. Die sich mit deutschen Erfahrungen und so weiter auseinandersetzt. Schwarze Professoren in Sozialwissenschaften, Humanities, gibt es kaum, manchmal auch nicht. Und ja, ich meine, das ist dieselbe Frage, welche Legitimität habe ich, über Deutschland zu sprechen und solche Kritik auch auszuüben und so weiter. Ich meine, das ist eine sehr interessante Frage.
Ja, danke, dass Sie alle da waren. Danke auf jeden Fall für die Podiumsgäste, die hier waren. Die kann man mal ganz kurz auf